Hi und willkommen bei Blondes Popcorn, der Podcast über Filme, Serien und 90er-Jahre-Vibes.
Mach's dir bequem, hau dich zu uns aufs Sofa und gönn dir ein paar entspannte und unterhaltsame Minuten mit uns. Ich bin Judith.
Und ich bin Bille und ich würde sagen, Film ab.
Ja, hi ihr Lieben und herzlich willkommen bei Blondes Popcorn, heute zu unserer allerersten richtigen Filmepisode. Es ist soweit, wir haben es geschafft, wir haben uns vorbereitet und warm gequasselt. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt in Runde Nummer 1. Bille hat es ja in der letzten Folge oder in unserer Pilot-Episode angekündigt. Wir sprechen heute über einen grandiosen Film und zwar über Eiskalte Engel, im Englischen Cruel Intentions. Ja, und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei herum. Ich übergebe direkt an meine zauberhafte Kollegin. Die wird euch jetzt ein paar nackte Fakten zum Film um die Ohren hauen. Ganz viel Spaß dabei.
Vielen lieben Dank, dabei nehme ich doch gerne. Eiskalte Engel ist aus dem Jahr 1999, noch die gute Zeit aus den 90ern. Und Regie hat Roger Campbell geführt. Ich hoffe, ich spreche ihn gerade richtig aus. Ich habe heute mit Entsetzen feststellen müssen, dass er auch Regie beim zweiten Teil führt. Ich weiß nicht, ob der irgendwem da draußen geläufig ist. Der ist nämlich wirklich entsetzlich. Mhm. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass es sich dabei um sowas handelt wie Titanic Teil 2, also dass es irgendwie eine Pfeife gab mit zu viel Selbstbewusstsein, die das nötige Kleingeld zusammengekratzt hat und sich irgendwie nur diesen Titel irgendwie in den Nagel gerissen hat. Genau, aber nö, der hat das todernst anscheinend gemeint, seinen zweiten Teil drauf zu machen. Ich meine, ich kenne den Mann nicht, vielleicht kann der auch über sich selber lachen und nimmt diesen zweiten Teil nicht so ernst, aber wir reden ja über den ersten Teil und der ist wirklich super. Und noch ein paar kleine Sätze zum Cast. Es ist wirklich eine super Besetzung. Es ist in der Hauptrolle, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Ich sage jetzt einfach mal Ryan Philipp oder Philippe oder Philippe, ich weiß es nicht.
Ryan Philipp.
Okay, finde ich.
Aber ich weiß es nicht. Ja, es ist ein ewiges Geheimnis wahrscheinlich, wie der gute Mann heißt.
Zum Glück wird das wahrscheinlich nie erfahren. Und dann natürlich Sarah Michelle Gellar, die ich immer noch grandios finde. Mhm. Und Reese Witherspoon und auch die Selma Blair. Also das ist wirklich eine super Besetzung. Also alles wirklich geläufige Schauspieler. Und ich finde trotzdem, obwohl man jedes Gesicht so gut kennt, ist es so, dass die Schauspieler trotzdem alles sehr überzeugend rüberbringen. Es gibt ja manchmal so Rollen, die, also mir geht es zumindest so mit Ryan Reynolds oder so, es gibt so Gesichter, die assoziiere ich immer mit so sehr lockeren Rollen oder halt mit einer ganz bestimmten Kategorie. Und dann fällt es mir immer schwer, die irgendwie in einem Drama ernst zu nehmen. Kennst du das?
Total, total. Und gerade weil man ja eigentlich Sarah Michelle Gellar auch primär aus Buffy im Band der Dämonen kennt, genau, und wahrscheinlich den meisten dadurch geläufig sein, ja.
Auf jeden Fall. Ich habe übrigens heute gesehen, lustigerweise, dass Eiskalte Engel am 4.7., also wirklich in diesem Jahr, nochmal in die deutschen Kinos kommt. Anscheinend so als kleines Nostalgie-Flashback.
Ja, habe ich auch gesehen, in Vorbereitung natürlich auf diese Episode. Heute mal schnell.
Hey.
Das wollte ich, habe ich mir auch notiert, ey.
Du kennt sich aus, finde ich gut. Hey. Was kann man sonst noch sagen? Also ich finde ehrlich gesagt den deutschen Titel ein bisschen schwierig. Also ich finde Eiskalte Engel so ein bisschen ich weiß nicht, also der Originaltitel ist ja Cruel Intentions, also grausame Absichten, was ich irgendwie auch echt passender finde. Und
Habe ich nämlich auch aufgeschrieben, finde ich total interessant, dass du das so siehst, weil wirklich dieses nackte, kalte Übersetzen, grausame Absichten, finde ich jetzt persönlich, da denke ich mehr so an den Typen mit dem Messer, der irgendwie um die Ecke lauert und einen abmetzeln will. Also ich finde das so witzig, dass oft die Originaltitel ja auch mit der deutschen Übersetzung so gar nichts zu tun haben.
Ja, ich weiß das immer. Ich denke bei grausamer Absichten irgendwie eher an diese, ich weiß gar nicht, wie man dieses Genre bezeichnen kann, diese Art Stalker-Filme, die auch so ein bisschen einen auch sexy machen. Also so Basic Instinct für Arme, sag ich mal, die gucke ich immer total gern zum Abschminken. Und ich finde, da passt das irgendwie auch zu. Aber und also das Original ist ja eigentlich der Film Gefährliche Liebschaften von 1988 mit der Glenn Close. Ich muss gestehen, den habe ich nur einmal geguckt, das ist ein super Film. Aber der war mir irgendwie auch nicht so geläufig wie Eiskalte Engel. Also da habe ich tatsächlich irgendwie nur dieses eine Mal gesehen und sonst immer mal wieder nur so Ausschnitte. Ist irgendwie auch so ein Arte-Film für mich. Und der beruht wiederum...
was du meinst.
So, den man mit den Müttern guckt. Ja. Und der beruht wiederum auf einem Briefroman, der irgendwie von 1782 ist. Also das habe ich auch heute erst rausgefunden. Und jetzt habe ich ja auch schon mein Mr. Wichtig-Pulver verschossen. Also da bin ich jetzt auch schon mit durch.
Hast du aber gut gemacht. Ich habe ja gesagt, die nackten, kalten Fakten, so kalt fand ich das jetzt gar nicht.
Oh. Sondern,
ja, hast du gut gemacht. Genau.
Da ich ja, dass ja meine größte Stärke ist, eine Handlung in kurzen Sätzen zusammenzufassen,
sagt die Schriftstellerin.
Das ist was anderes. Nee, aber ich gebe deswegen gerne zurück an dich, damit du ja, die Handlung so zusammenfassen kannst, dass den Leuten nicht die Füße einschlafen. Los!
Ich hoffe, ich schaffe das. Also, worum geht's in Eiskalte Engel? Es geht dort um ja, privilegierte, schöne, reiche, junge Erwachsene aus der Upper East Side. Wie alt werden die sein? Die gehen aufs College. Wie alt ist man da? 18 bis 21? Auf jeden Fall so, es ist nicht mehr so ganz coming of age, weil die sind ja eigentlich schon... sind ja nicht mehr so Teenies, ne? Sind ja schon erwachsen. Auf jeden Fall stehen im Fokus die beiden Stiefgeschwister Sebastian und Catherine. Also Sebastian gespielt von Ryan Phillip und Catherine von Sarah Michelle Gellar. Und dieser Sebastian genießt eigentlich ja, einen Ruf als Frauenverführer. Der ist eigentlich das, was wir hier in Deutschland einen richtigen Schürzenjäger nennen. Der hat eine riesenlange Liste an Mädels, die er schon verführt hat. Und die einzige Frau, die er bisher in seinem Leben nicht haben konnte und die ihn immer abgewiesen hat, ist seine Stiefschwester Catherine. Also die sind nicht miteinander blutsverwandt, sondern ich glaube, sie ist eingeheiratet. Und dann entsteht irgendwann eine Wette. Der neue Schuldirektor an dem, ich sage jetzt einfach mal, dass es das College ist, der neue Direktor hat eine bildschöne, unbefleckte Tochter. Also die ist nicht nur schlau und hübsch, sondern auch wirklich sehr anständig. Das ist Annette, gespielt von Reese Witherspoon. Und die Wette lautet wie folgt. Also die Catherine sagt, wenn du es schaffst, diese jungfräuliche Annette zu verführen, dann mache ich deinen größten Traum wahr. Ich schenke dir eine heiße Nacht mit mir. Wenn du das nicht schaffst, dann schenkst du mir deinen brandneuen Jaguar. Und da sagt der Sebastian natürlich, ja, schaffe ich. Die Wette nehme ich an. Und das ist eigentlich so dieses Grundthema Verführung, worum es in diesem Film geht, würde ich sagen, oder?
Hast du super erklärt, nicht klasse. Hätte ich jetzt nicht geschafft.
Ja. So viel erstmal zur Handlung. Gibt es denn eine Szene, wenn du so an den Film Eiskalte Engel denkst, die dir sofort im Kopf aufploppt, wo du sofort dran denken musst?
Ja.
Welche kann
das? Wahrscheinlich auch 99% der Jungs da draußen. Ja, natürlich die legendäre Kussszene, die finde ich ja wirklich, ich finde die ist auch nach wie vor super. Also die Szene mag ich einfach total gerne. Ich mag auch irgendwie dieses Setting total gerne. Ich finde es irgendwie auch ganz witzig, dass das so ein harmloses Picknick ist und dann halt dieser Kuss stattfindet. Also, und den Kuss selber finde ich halt auch super schön. Also ich finde es weder zu viel noch zu wenig. Also genau. Mag ich total gerne. Auch die Länge vom Kuss, also finde ich wirklich super.
Das ist eine Szene, ich glaube, das ist mit die berühmteste Szene in diesem Film. Und man muss ja auch sagen, späte 90er, ich glaube, was hattest du gesagt, 1999 kam genau. Da in die Kinos, war das ja auch mit diesem ganzen Thema auch Homosexualität noch nicht ganz so entspannt, wie es heute ist oder vielleicht auch sein sollte, ne?
Mhm. Auf jeden Fall. Was ich auch mal irgendwie süß finde an dem Kuss ist, dass ich muss dann immer an diesen MTV Movie Award denken, den die, glaube ich, auch 2000, also auch knapp nach dem Film, dann bekommen haben. Bei dieser, also bei der Preisverleihung haben die den irgendwie gewonnen für den besten Kuss bei Eiskalte Engel. Also anscheinend sind wir nicht die Einzigen mit dieser Meinung. Und es war halt so ein ganz kleiner, harmloser Minikuss irgendwie zwischen Sarah Michelle Gellar und Selma Blair. Und wenn die auf der Bühne stehen, das fand ich halt auch super süß damals. Da muss ich irgendwie auch immer dran denken, wenn ich diesen heißen Kuss in dem Film sehe.
Genau. Du, ich muss auch jetzt noch mal kurz dran denken, was du zu Anfang gesagt hast, dass die Rollen so anders in diesem Film sind, also dass man die Schauspieler oft auch in anderen Rollen einfach kennt. Und das finde ich gerade auch bei Sarah Michelle Gellar, die Catherine spielt. Die spielt ja eigentlich bei Buffy eine recht unschuldige Rolle. Sie ist zwar eine Vampirkillerin und voll krass drauf mit ihrem ganzen Sport und was sie da alles kann, aber sie ist ja irgendwie immer sehr skandalfrei in dieser Serie, was so Liebe, Sex und Co. angeht. Und einfach sie in dieser neuen Rolle zu sehen, auch schon die Haarfarbe ist anders, ein bisschen dunkler. Also ich finde das total toll, dass sie da auch dieses Buffy-Image irgendwie so abwerfen konnte und wirklich eine ganz neue Person einfach verkörpert, was man ja auch wirklich sehr, sehr krass abkauft einfach. Wie siehst du das?
Sehe ich ganz genauso wie du. Ich finde auch diese Buffy-Rolle, der ist sich schon lange treu geblieben. Also bei Scream 2 hat sie ja auch so eine recht naive Rolle. Das ist ja, glaube ich, auch so eine Betreuerin, die irgendwie so für so Trunkenheit Leute irgendwie ans Telefon geht und die irgendwie nach Hause bringen lässt oder sowas. Und auch bei, ich weiß, was du das letzte Mal getan hast, da ist ja auch diese Schönheitskönigin und alles immer so, so ein bisschen, wie soll man sagen, also nicht naiv, das ist das falsche Wort, unschuldig
ja,
eigentlich
schon,
auch nicht,
aber so eigentlich so mehr das brave Mädchen oder auch bei
Scooby-Doo. Genau. Ich finde aber auch, dass sie diese Rollen immer sehr gut spielt, ohne dass sie jetzt irgendwie blöd rüberkommt. Ne? Also ich sehe sie immer total gerne und ich finde, dann wirkt sie halt auch eher so schüchtern in diesen Rollen und deswegen fand ich jetzt diese Rolle hier, die so ein bisschen extrovertiert war, irgendwie ganz cool als Bruch und finde ich halt auch super überzeugend. Also ich glaube auch, dass viele überrascht waren, dass sie eben diese etwas andere Rolle irgendwie so überzeugend rüberbringen konnte. Aber in Eiskalte Engel selber ist ja eigentlich auch wieder so dieses, wie soll ich sagen, da hat sie ja auch im Grunde so zwei Gesichter, ne? Also so nach außen gegenüber der Miss Caldwell ist sie ja so die Perfekte und auch die Schulsprecherin und so dieses, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht sagen Flittchen, aber ich sag mal so dieses Abgebrühte, das kennt ja eigentlich nur der Sebastian von ihr. Also finde ich es eigentlich ganz cool, dass sie in dem Film letztendlich auch wieder beide Seiten verkörpern darf.
Total. Und es gibt ja auch diesen einen Satz, der ist jetzt bestimmt nicht richtig zitiert, aber sie sagt ja da so sinngemäß relativ zum Ende auch, ja, ich bin das typische privilegierte Kind, Stiefkind der Upper East Side und ich hätte nicht selten Lust, mich umzubringen. Also das lässt ja auch schon tief blicken. Es wird ja immer auch angedeutet, dass die von den Eltern eigentlich gar nicht so Beachtung bekommen, die sind ständig unterwegs. Also ich glaube auch dieses reiche Kind-Thema, ja, ist ein ganz, ganz schwieriges. Da fehlt es halt eben nicht an finanziellen Mitteln, aber oft eben halt an anderen Mitteln.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch so ein Thema, das sich eigentlich durch den Film zieht, ne? Dass letztendlich diese ganzen grauenvollen Dinge ja irgendwie nur aus Langeweile passieren. Also materiell gesehen fehlt es denen ja an nichts und irgendwie wollen die sich den Sommer irgendwie totschlagen. Und das ist ja auch so ein Thema von dem Film, dass es eigentlich wirklich an nichts fehlt, nur halt Dinge, die man nicht kaufen kann, jetzt ganz platt gesagt.
Und als ich den jetzt das letzte Mal geguckt habe, fiel mir wirklich auch krass auf, diese Dialoge teilweise. Es ist ja streckenweise auch schon ganz schön vulgär, oder? Also die nehmen die Dinge ja in den Mund. Es geht ja viel auch um Sex und auch halt um entsprechende Körperregionen dort. Und ich saß das eine oder andere Mal so da und dachte, ja, alles klar, ist mir jetzt in meinen frühen 20ern nicht aufgefallen und jetzt vielleicht in meinen nach den frühen 20ern schon doch ein bisschen mehr. Wie siehst du das?
Ich auch in meinen mittleren 20ern sehe das auch genauso wie du. Mir ist aber auch aufgefallen, dass ich mich auch sehr stark an die zensierte ProSieben 20:15 Version gewöhnt habe. Da ist nämlich einiges rausgeschnitten. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch, wenn sie diese Wette da abschließen, bei der Szene, dann sagt er ja erst, dass er nicht darauf einsteigen will, weil er so an seinem Auto hängt und er findet das ja total albern. Und dann wendet er sich ja schon so von ihr ab, er dreht sich ja um und dann sagt sie ja diesen Spruch mit dem, ne, kannst ihn reinstecken, wo du willst. Und das haben sie tatsächlich ganz gekürzt in der Fernsehversion, sage ich jetzt einfach mal. Und dann überlegt er einfach nur und also man sieht ja dann, dass er sich umentscheidet wegen diesem Spruch. Und es macht halt gar keinen Sinn in dieser Version, in der sie es rausgeschnitten haben, weil dann steht er einfach nur da und überlegt es sich aus dem Nichts anders. Und ich finde, sie hätten es irgendwie wenigstens ersetzen müssen mit sowas wie, bist du sicher oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie einen Anreiz bekommt, sich das nochmal zu überlegen, weil ich fand das immer schon total albern, dass da diese Stille im Raum ist und er dann auf einmal überlegt und dann, ach ja doch, das lohnt sich und, und auch einige andere Szenen, also da sind wirklich viele Sprüche rausgeschnitten worden und weil ich eben diese Version von früher so super gut im Kopf habe und diese DVD-Version, also die ungekürzte Version, die kenne ich noch gar nicht so ewig lang, ist das immer wieder so, dass wenn diese Szenen kommen, diese Sprüche da sind, dass ich mich immer noch so ein bisschen erschrecke und denke mir, ach ja, das ist ja so gewesen.
Genau.
Dann würde mich noch interessieren, an welches Lied denkst du, wenn du an den Film Eiskalte Engel denkst?
Also der Film hat ja wirklich einen grandiosen Soundtrack, den haben wir tatsächlich sogar auf CD hier noch bei uns zu Hause. Aber ich glaube, das allerbekannteste Lied, an das wahrscheinlich viele denken, ist Bittersweet Symphony. Das ist, glaube ich, so ganz klassisch. Das ist das, was mir als erstes in den Kopf kommt.
Ah ja, lustig. Also ich hatte auch eigentlich schon gedacht, dass du das sagst. Also ich habe den Soundtrack nämlich auch auf CD und fand den auch mal ganz toll. Ich glaube tatsächlich, das einzige Lied, das da fehlt, ist dieses Love Fool von den Cardigans, das da in dem Schwimmbad kurz läuft. Aber sonst haben die echt dran gedacht, glaube ich, alle Lieder da aufzunehmen. Das finde ich ziemlich cool. Ich selber denke, ehrlich gesagt, immer als allererstes an dieses Anfangslied von Placebo, dieses Every You, Every Me.
Genau, das ist auch ganz, typisch. Ich finde auch, Musik spielt immer echt eine große Rolle. Es sind so Sachen, die Musik geht los und du denkst vielleicht sofort an diesen Film oder an den Abspann oder an bestimmte Szenen oder
ja,
so.
Das stimmt. Ich finde auch tatsächlich der Soundtrack und auch die Kleidung, also vor allem jetzt die Kleidung von der Sarah Michelle Gellar, ist für mich irgendwie komplett zeitlos. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie 99. Also das ist beides irgendwie immer noch was, was ich heute total feiere.
Stimmt, ja, das stimmt. Wobei sie auch sehr spezielle Kleidung trägt. Sie ist ja auch immer nach außen hin sehr zugeknöpft und sobald sie dann ihren Blazer ablegt, kommt dann die wahre Catherine zum Vorschein.
Genau. Ich liebe es, vor allem dieses Aladdin-Outfit. Ach, ich finde es toll.
Ich würde total gerne nochmal auf die Cecile kommen, weil die spielt ja auch eine tragende Rolle. Die Catherine möchte sich ja jetzt auch parallel an der Cecile rächen, weil ihr Freund hat sie ja verlassen für die naive Cecile. Und die verliebt sich ja dann in den Cellolehrer. Das ist der, ich glaube, heißt der Ronald? Kann das sein?
Genau.
Und da gibt es ja auch so diese Szene, wo dann auch so dieses Rassismus-Thema eben ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, angesprochen wird. Ja, ich weiß nicht, das ist, kennst du das, wenn du dich manchmal so in Filmen richtig so fremd schämst, wo man dann auch denkt, ach ja, das ist halt einfach die Zeit, wie er dann auch so geht und wo die Mutter ihn anmacht und er dann, ja, den Schwarzen sind wir los. Oh, dann so, oh Gott, echt. Kennst du das, wenn du es selber eigentlich kaum ertragen kannst,
ja,
diese Szenen zu sehen, weil es einfach wirklich null mehr zeitgemäß ist? Ja, aber auch diese Art und Weise, wie er eben damit umgeht, finde ich einfach grandios, wie er dann da den Abgang macht.
Ich also feiere das auch total.
Total, oder?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich muss dem Film wiederum irgendwo zugutehalten. Diese Miss Caldwell soll ja auch scheiße sein. Ist natürlich absolut unmöglich, aber ich habe diese Szene auch also so gefeiert, wo er dann da abhaut und... Und auch dieses, ist das der Dank dafür, dass ich sie von der Straße geholt habe?
Genau.
Von der Straße geholt, ich wurde in der Park Avenue. Ja, so. Deswegen, das ist unglaublich. Auch zum Thema Homosexualität, auch diese Szene, wo der Gregory, heißt der, glaube ich, ne, dieser gute Freund von der Annette, wo er dann da auch erpresst wird, wo da Fotos von ihm gemacht werden, die er dann mit dem Joshua Jackson im Bett liegt. Und das ist ja auch so ein Thema, ne, dass man Homosexualität als etwas zeigt, was man gegen einen verwenden kann. Das ist halt auch heute zum Glück ziemlich veraltet, ne, also gar nicht mehr zeitgemäß.
Das stimmt, ja.
Zumindest nicht in so einem lustigen Kontext. Ne? Also heute würde man es dann eher ernster aufziehen, würde ich mal behaupten. Die Geschichte mit dem Sebastian und der Annette, die fängt ja so ein bisschen holprig an, würde ich mal behaupten. Also er versucht ja relativ plump sie anzumachen, weil er natürlich ziemlich schnell seine Wette gewinnen will und er ist sich seiner natürlich auch sehr sicher. Da ist ja diese Anfangsszene in dem Pool, wo sie ja, glaube ich, das erste Mal so richtig zu zweit sind und dann umschwärmt er sie halt mit so ganz platten Komplimenten und prallt dann aber hemmungslos an ihr ab und sie gibt ihm dann einen klassischen Korb. Und danach ist es ja, glaube ich, so, dass sie nochmal zu zweit alleine sind, wenn sie da ins Altenheim fahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das ergibt. Ich glaube, dass seine Tante irgendwie Theaterkarten hat und da irgendwie nicht hin kann oder so, dann fährt der Sebastian ja zusammen mit der Annette dann dahin und dann fahren sie dann nachher dann auch zurück im Auto und er öffnet sich ja dann da auch das erste Mal so ein bisschen. Also er gibt ja dann auch zu, dass er kein Wohltäter ist und dass er sich eigentlich auch mies fühlt und schäbig, dass er jetzt nicht wirklich diesen alten Leuten da viel abgewinnen kann. Aber sie gibt ihm halt dann auch das erste Mal so das Gefühl, dass es halt auch in Ordnung ist, dass er jetzt nicht so wie sie unterwegs ist, sag ich mal so. Und sie ist ja auch sehr gutmütig. Und danach sieht es ja auch so aus, dass, ich weiß gar nicht mehr, ob das davor oder danach ist, diese Szene, wenn er sie auch anruft abends, weil er sie nicht mehr aus dem Kopf kriegt und irgendwie fragt, ob er seine Brille bei ihr vergessen hat, die er natürlich gerade auf hat in dieser Szene. Und und im Grunde gibt es auch so kleine Zeitsprünge. Also ich denke mal, das soll schon so 2 Wochen lang gehen, dass sie sich so täglich sehen und irgendwas zusammen machen. Und es ist ja alles noch ziemlich harmlos. Und was ich auch total mag, ist diese Szene, nachdem er sie angerufen hat, zeigt man ja ganz, ganz kurz, wie sie zusammen irgendwie so durch den Park laufen, so am Ende des Tages. Und da sieht man halt auch so diesen kleinen, verhaltenen Abstand zwischen den beiden. Und das, finde ich, ist auch so ein schöner Kontrast zu dieser Anfangsszene, wo er in dieser Mall ist und wo er diese arme Psychologin auf die Palme gebracht hat und dann trifft er ja diese Clarissa und die macht er ja so ganz plump an und nimmt ja sofort ihre Hand und das finde ich halt irgendwie schön, dass er sich das bei ihr halt nicht traut, ne? Und das mag ich irgendwie ganz gerne, so diesen Vergleich. Und dann ist es nach und nach dann so, dass sie sich beide ineinander verlieben und er ja dann auch ich würde sagen, nach so zwei Drittel des Films schon so seine erste Chance bekommt, die Wette zu gewinnen. Also sie hat dann irgendwie auch Angst, ihn zu verlieren und wolltest du was sagen? Entschuldige.
Nee, nee, ich stimme dir nur zu. Ich, ja, erzähl weiter. Ich höre dir gebannt zu gerade.
Oh. Ja, es ist dann so, dass er halt dann auch Sex mit ihr haben will. Er will, ich glaube, er will sowohl die Wette gewinnen, als auch wirklich mit ihr zusammen sein. Also ich glaube, er ist da tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten noch, macht sich nicht wirklich viele Gedanken um die Konsequenzen, sag ich mal, und entwickelt aber auch schon aufrichtige Gefühle für sie und sie möchte dann auch mit ihm schlafen. Und dann gibt es ja diese berühmte Szene, wo er sie dann abweist und sie ja dann auch abreisen will, was man auch verstehen kann. Und dann kommt ja die noch berühmtere Szene, wo er in dem blauen Hemd oben an der Rolltreppe steht. Ist übrigens auch, glaube ich, hier bei meiner DVD das Cover, nenne ich es mal, also wo die ganzen Extras und alles sind. Ja, und dann von da an sind sie ja eigentlich wirklich offiziell auch zusammen. Also so ist, glaube ich, die Geschichte, wie sie zusammenkommen. Also wirklich viele Umwege, aber dann haben sie es letztendlich irgendwie hinbekommen.
Also eigentlich ist es ja die klassische Love Story. Es gibt eine Wette und am Ende möchte er natürlich diese Wette nicht wahr machen, weil er natürlich echte Gefühle für diese Person entwickelt. Ist ja eigentlich ist es ja so richtig klassische Klischeegeschichte, aber der Film lebt halt wirklich so stark von den Schauspielern, von den Dialogen und von diesem ganzen Setting
Stimmt.
einfach.
Es ist wie eine wie keine, nur ohne neuen Haarschnitt. Sagen wir es mal so.
Ganz genau. Den könnten wir übrigens auch mal besprechen.
Oh ja, hinreißend.
Ja, es gibt ja ganz viele verrückte Konstellationen in dem Film. Also einerseits gibt es ja die naive Cecile, die mit ihrem Cello-Lehrer Ronald anbandelt. Parallel bandelt der Ronald aber natürlich auch mit der super verführerischen Catherine an. Kann man ihm ja irgendwie auch nicht so richtig verübeln. Trotzdem, ich aber sagen muss, es wird ja eigentlich sehr so dargestellt, dass er sehr verliebt in die Cecile. Sie schreiben sich ja dann Briefe und ist alles ganz niedlich. Und dann eben nochmal diese Long Island Iced Tea Szene, wo die super naive Cecile sich wieder von dem Sebastian verführen lässt. Warum machen die das eigentlich? Aus Rache? Ach so, weil sie ihren Ruf zerstören will an der Schule, ne? Weil sie die jetzt von der
Genau, das
Unschuldigen.
ist im Grunde der Rache von der Catherine geschuldet, wegen diesem
Genau.
Freund, der sie da versetzt hat für dieses Ziel.
Und am Ende, es ist ja dann, wir spoilern jetzt einfach mal ganz doll, das Ende ist ja dann so, dass sich Ronald und Sebastian auf der Straße begegnen. Möchtest du erzählen, wie es dann ausgeht?
Ja.
Moment.
Kommt wieder meine Stärke. Ja, es ist tatsächlich so, dass der Ronald ja diesen Anruf von der Catherine bekommt, bei dem sie ja behauptet, dass der Sebastian sie geschlagen hätte und dass er auch mit Cecile im Bett war. Das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen, der Gute. Und dann konfrontiert er ihn natürlich auf offener Straße, völlig klar. Sowas geht ja nicht irgendwo, wo keine Autos rumfahren. Und das ist dann am Anfang so eine. Ja, ich würde es noch nicht mal als Prügelei, sondern als Rangelei eher bezeichnen. Und das geht alles noch gut, bis dann die Annette eigentlich dazwischen kommt. Ne? Die kommt dann auch irgendwie völlig aus dem Nichts. Mir ist übrigens heute aufgefallen, dass die Annette da vollkommen in Weiß gekleidet ist und der Sebastian vollkommen in Schwarz. Keine Ahnung, ob das irgendwie extra war. Interessant. Auf jeden Fall ja, geht sie natürlich dazwischen. Grandiose Idee. Und fällt dann aber irgendwie auf die Straße so unglücklich. Und der Sebastian rettet ihr natürlich das Leben, indem er ganz theatralisch auf die Straße läuft und sie dann wegschubst und
Sich
ja,
vors Auto
dann
schmeißt.
sich vors Auto schmeißt, ja. Und also wir wissen ja alle, wie es ausgeht. Leider überlebt er das nicht. Und was mich halt wahnsinnig macht, ist, dass der Ryan Philipp, dass der. Ich glaube, ich muss noch üben. Der Ryan Philipp.
Dieser Ryan halt.
Ja, in dem Film, ich weiß, was du letztens mal getan hast, dass der da über einen Haufen gefahren wird und dass der sogar durch ein ganzes Haus irgendwie durchgeschoben wird mit diesem Auto. Also die Leute, die den Film kennen, kennen auch diese Szene und danach hat er irgendwie nur einen süßen Kratzer und ist irgendwie wieder wohlauf, muss man nicht mal auf Krücken laufen. Und in diesem Film, wo er wirklich nur mit 25 km/h angefahren wird, ist er dann da. Also das macht mich wütend.
Also und vor allem, das schockiert mich auch jedes Mal, dass der denn tatsächlich tot ist. Die reden ja dann auch noch auf offener Straße miteinander, wie sehr sie sich lieben und Annette und Sebastian und auf einmal, zack, Cut, Beerdigung.
Total, ja. Und wo du das auch gerade sagst, ist echt interessant. Ich habe mir heute das allererste Mal die ganzen gelöschten Szenen angeguckt. Und also da bin ich echt froh, dass sie die alle rausgenommen haben, weil der Sebastian tatsächlich furchtbar weggekommen wäre, wenn die das drin gelassen hätten. Achte ich mal gerade einen Zettel. Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben. also da war zum Beispiel einmal diese Szene, wo der Gregory da erpresst wird, da mit diesen Fotos da, wo er mit dem Blaine im Bett liegt. Die Szene ist auch deutlich länger und auch irgendwie viel fieser und erniedrigender. Mhm. Also das ist irgendwie auch richtig krass. Und diese Szene, die ich nämlich so nett finde, wo er die Annette anruft und nach seiner Brille fragt, ist es nämlich auch so, dass er eigentlich da mit zwei Cheerleaderinnen im Bett liegt, die da irgendwie im Hintergrund rumtanzen. Okay. Und ganz krass fand ich die Szene, da bin ich so ein bisschen in Zwiespalt, weil ich fand die Szene richtig, richtig gut gemacht, aber die fand ich sehr krass, ist diese Szene, wo er die Catherine zuletzt sieht und sie ihm halt diesen Korb gibt und da ist es ja so, dass sie dann irgendwie zu ihm sagt, so, ja, du willst wahrscheinlich deine Wette einlösen, aber daraus wird nichts und so. Und dann stößt sie ihn ja so richtig vor den Kopf und demütigt ihn ja nochmal, um es ihm irgendwie heimzuzahlen. Und da war das in dieser gelöschten Szene nämlich so, dass er sie ins Gesicht schlägt und es dann so einen richtigen, so einen richtigen Konflikt gibt und auch so eine körperliche Auseinandersetzung. Also so richtig, er bedrängt sie richtig krass und die ist richtig krass, die Szene. Ich habe mich total erschrocken. Also, sie ist super gut gespielt. Mhm. Es wäre natürlich konsequent gewesen, wenn sie es drin gelassen hätten, weil sie natürlich dann bei diesem Anruf nicht gelogen hätte, ne? Als sie den Ronald angerufen hat und gesagt hat, er hat mich geschlagen. Aber ich glaube tatsächlich, das Publikum hätte sich für ihn nicht mehr erwärmen können, vor allem in Anbetracht dessen, dass diese Szene ja sehr nah am Schluss ist. Ne? Also, wenn wir jetzt irgendwie diese Szene sehen und 5 Minuten später ist er tot, dann hätte man das gedacht, nicht mehr so viel ausgemacht. Ja.
Ganz genau.
Ja, aber das war interessant. Ja.
Krass, also das finde ich auch, das wäre auch ein No-Go gewesen. Also es gab bestimmt gute Gründe, warum sie das auf jeden Fall rausgeschnitten haben.
Auf jeden Fall. Ja, das hat auch der Regisseur gesagt. Er meinte auch, so die Szenen fand er gut und haben auch beim Dreh irgendwie, was heißt Spaß gemacht, aber war wohl interessant. Und aber er meinte auch, das wäre einfach zu extrem gewesen. Also da hätte man das wirklich, vielleicht wenn es irgendwie eine Serie wäre, man mehr Zeit gehabt hätte oder sowas, irgendwie eine Entwicklung zu zeigen, aber so kann man jetzt nicht irgendwie zeigen, okay, er schlägt eine Frau und in der nächsten Szene kommt, ich liebe dich, Annette, und dann soll man irgendwie traurig sein. Also das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Und ich finde es auch gut, das nicht so zu zeigen, dass man sich jetzt für einen, der irgendwie eine Frau ins Gesicht schlägt, irgendwie nochmal, dass man dem nochmal eine zweite Chance gibt. Also das ist auch irgendwie nicht mehr die Zeit.
Absolut. Und worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, der Sebastian, der hat ja auch immer fleißig Tagebuch über seine Liebschaften geführt. Also es gibt ja dann dieses berühmt-berüchtigte Tagebuch, wo er eben seine ganzen Trophäen sammelt. Dieses Tagebuch übergibt er dann ja, glaube ich, auch ziemlich zum Ende dann noch der Annette, bevor er stirbt, um einfach zu sagen, du, ich mache jetzt hier mich blank, ich erzähle dir alles, ich liebe dich, ich bin ein schlechter Mensch, du kannst jetzt alles über mich lesen. Und nachdem er dann tot ist, ist ja diese Schlussszene zum einen, wo dann eben aufgedeckt wird, da bröckelt ja dann die Fassade von der Catherine, also dass sie ja eigentlich nicht die brave Musterschülerin und Schülersprecherin ist, sondern dass sie eben auch, ja, ich sag mal, das Flittchen ist, die in ihrem Kreuz, was sie um den Hals trägt, ja, auch ihr Kokain dann am Ende versteckt hat. Ne? Das kommt ja, glaube ich, auch schon ganz am Anfang, diese Szene. Mhm. Und all das wird ja offengelegt. Ich glaube, dieses Tagebuch wird dann auch kopiert. Und alle Schüler auf dem College lesen dann eben dieses skandalöse Tagebuch, was ja am Ende die Catherine am allerschlechtesten darstellen lässt. Weswegen sie dann komplett im Prinzip ihren ganzen Ruf ruiniert sieht. Und der ist ja dann auch im Prinzip am Ende ihr Ruf.
Ja, das stimmt. Ich frage mich ehrlich gesagt jedes Mal, warum die Cécile dieses Buch so fröhlich verteilt. Das ist jetzt nicht so, als wenn da jetzt grandiose Geschichten über die drin
das
stehen.
Stimmt.
Also das finde ich jedes Mal zum Totlachen.
Diese Szene. So, hallo, ich bin jetzt auch mit dabei, ich habe auch eine Aufgabe. So, ja, das ist eigentlich wirklich, die ist so dümmlich dargestellt, einfach aber auch sensationell gespielt.
Dann würde mich noch interessieren, also der Film ist ja dem Genre Drama entsprungen letztendlich. Ne? Der hat zwar viele lustige Szenen auch, aber es ist ja immer noch ein Drama. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob du das unterschreiben würdest, beziehungsweise was für dich so das Stimmungsbarometer ist. Also in welcher Stimmung guckst du gern diesen Film?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich würde zum einen sagen, den kann ich auf jeden Fall zu jeder Jahreszeit gucken. Es gibt ja auch so jahreszeitabhängige Filme, so Kevin allein zu Hause gucke ich halt immer zu Weihnachten. Aber Ich glaube, ein Film, den kann ich eigentlich immer gucken, weil der so ein bisschen alles miteinander vereint. Der ist halt dramatisch, es geht um Liebe, Leidenschaft, es geht um Intrigen. Also es ist ein Film, ich finde, der ist total kurzweilig und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, der ist so Stimmungsbarometer unabhängig, weil ich den einfach von von der Gesamtkonzeption unheimlich feiere. Also ich glaube, es ist ein Film, der geht immer, den würde ich mir aber wahrscheinlich tendenziell eher abends angucken, vielleicht bei einem Gläschen Wein und mich dann ja da ganz reingeben und mich über diese ganzen Intrigen ärgern und vielleicht am Ende auch ein kleines Tränchen verdrücken.
Oh, eine sehr schöne Antwort.
Fällt mir. Ja. Oh. Ja, ich habe auch noch eine Frage an dich. Wer ist denn dein Sahnehäubchen eigentlich in diesem Film? Hast du eins?
Gute Frage und für mich sehr leicht zu beantworten. Ich glaube, die meisten, die mich etwas kennen, wissen es auch sofort. Also, denn der Mann ist das Sahnehäubchen, also der ist in jedem Film für mich das Sahnehäubchen. Es dürfte dem getrost egal sein, dass er für mich hier das Sahnehäubchen ist, denn natürlich ist es Trommelwirbel Joshua Jackson. Wie sollte es auch anders sein? Also der Blaine, den finde ich großartig. Mir ist übrigens das erste Mal heute aufgefallen, dass er sein Dealer ist. Mir ist ganz naiv nie dieses Gras auf der Waage aufgefallen. Also wahrscheinlich, weil ich einfach so in sein Gesicht geguckt habe, dass ich das nicht gesehen habe.
Aber was denn für ein Gras? Siehst du, das ist mir aber bis jetzt eben noch nicht aufgefallen.
Stark, ne? Es ist unfassbar. Ja, deswegen kennen die sich wahrscheinlich auch, als der Dealer ist. Ja, echt witzig.
Ja, kann sein.
Immer Joshua Jackson, deswegen ist ja auch der Film Düstere Legenden ein Kurzfilm für mich, weil sobald der weg ist, bin ich nicht mehr interessiert.
Düstere Legenden, der erste Horrorfilm, den ich mit meinem Bruder geguckt habe.
Ja, das ist voll die Gemeinsamkeit. Ja, also Scream und Düstere Legenden, das war auf jeden Fall derselbe Abend. Das waren auch die ersten Horrorfilme, die beiden.
Ja. Also mein Sahnehäubchen, ich muss ja auch echt sagen, der Sebastian, ich kann mich eigentlich, muss ich sagen, bis zum Ende nicht so richtig für den erwärmen. Also Ryan Phillip jetzt mal als Schauspieler ganz dahingestellt, aber diese Rolle von diesem Sebastian ist einfach zu krass irgendwie. Ich weiß nicht, bis zum Schluss, es gibt eine Szene, diese Rolltreppenszene, da denke ich so, ach ja, aber eigentlich muss ich sagen, so richtig erwärmen für den konnte ich mich bis zum Schluss nicht. Ich glaube, mein Sahnehäubchen ist immer noch Sarah Michelle Gellar.
Oh, gute Wahl.
Ja, oder? Also ich weiß nicht, ich liebe die einfach. Die
ja.
Ja,
die ja, ist schon. Da müsste ich echt eine Münze werfen. Ach, das ist eine gute Wahl, die ist ein super Sahnehäubchen.
Okay, ich würde sagen, um das Ganze jetzt abzuschließen, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Wen würdest du denn gerne in dem Film umarmen und wen würdest du eine verpassen? Wen willst du ohrfeigen?
Da kriege ich wahrscheinlich einen Shitstorm, aber ich würde fast sagen, ich würde echt die Catherine umarmen, auch wenn die da viel in Gang gesetzt hat von dem Unsinn. Und eine Ohrfeigen. Ich glaube tatsächlich den Ronald, aber nicht wegen der Todesszene, nenne ich es jetzt mal, sondern wirklich wegen dieser Doppelmoral mit der Catherine. Das ist irgendwie vollkommen daneben für mich. Ja, und du?
Ich hätte fast zum Umarmen auch die Catherine genommen, nicht nur, weil ich auf Sarah Michelle Gellar abfahre, sondern einfach, weil mir tun eigentlich alle aus dieser Upper East Side Klasse so leid, weil wir wissen ja, die sind ja nicht umsonst so komisch, ja? Also ich würde auch eigentlich gerne mal jetzt so als Mutti den Sebastian in den Arm nehmen und sagen, weißt du, Junge, eigentlich kannst du mir nur leid tun, ja? Also ich bin da auch sehr, sehr zwiegespalten, aber die Catherine, die hat ja wahrscheinlich auch einen guten Kern. Es gibt ja am Ende noch diese Szene, wo ihr auch so die Tränen laufen. Ja, eigentlich würde ich der auch mal sagen, Mädel, weißt du, du hättest auch einen besseren Weg einschlagen können. Und Ohrfeigen will ich eigentlich, den Sebastian, weil der einfach so ein Arsch ist.
Ja, finde ich gut.
Genau.
Soll ich mit diesem Fazit anfangen?
Ja, bitte.
Okay. Also, was mich angeht, ist es immer noch ein Film, der alles in allem ganz gut gealtert ist. Es gibt so ein paar Szenen, wo ich heute sage, okay, die kann man heute so nicht mehr bringen, aber im Gesamten ist es immer noch ein Film, den ich mag und den ich auch weiterempfehlen würde. Und für mich ist auch das, wie wir es genannt haben, Stimmungsbarometer irgendwie immer noch das Gleiche. Also es ist immer noch ein Drama und es ist immer noch ein Film, wo ich zum Schluss feuchte Augen habe. Aber trotzdem hat er irgendwie so eine gute Mischung, finde ich. Also er hat ja auch viele lustige Szenen und also ich fühle mich auch immer so ein bisschen zurückversetzt in meine Teenagerzeit und das ist auch wieder so ein Grund, warum ich den Film immer noch sehr gerne gucke. Und wie geht's dir damit?
Ja, total. Also ich finde auch, weißt du, diese 90er-Jahre-Filme, das ist halt auch alles immer ein Ticken drüber. Die Dialoge, das Setting und so weiter und so fort. Und ich würde auch sagen, es ist ein Film, der ist rundum gut gelungen, der ist kurzweilig und der nimmt einen auch immer noch mit, auch wenn ich den jetzt schon bestimmt 6, 7, 8 Mal geguckt habe, auch in Kombination mit diesem grandiosen Soundtrack, ist einfach ein Film, den kann man sich mal angeguckt haben. Und es ist ein Auf und Ab der Gefühle. Einiges ist ein bisschen fragwürdig. Wie gesagt, dieses ganze Thema Rassismus, Homosexualität würde in der heutigen Zeit so nicht mehr funktionieren. Aber ja, auch das macht den Film ja umso interessanter, um auch gerade diese Sachen nochmal vielleicht ein bisschen zu hinterfragen.
Ha, in diesem Sinne.
Ich würde sagen,
mein Glas Wein ist auch schon leer.
Schade.
Das heißt eigentlich nur, dass ich es wieder auffüllen muss, nicht, genau, dass der Abend vorbei ist, aber vielleicht sind wir mit der Folge dann doch durch, bevor wir noch irgendwas erzählen, was wir bereuen.
Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, und auch. Vielen Dank.
Ich bin ganz gespannt, welchen Film wir in der kommenden Episode besprechen werden.
Ich auch. Ich habe noch gar keine Ahnung, du?
Nee, da können wir uns ja morgen mal brainstormen.
Sehr gern. Na gut,
dann.
In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend, meine Lady.
Wünsche ich dir auch. Wir trinken jetzt noch ein Gläschen Wein.
Sehr gern, da bin ich doch immer dabei.
Und dann würden wir sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, oder?
Finde ich gut, bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Das war's.
Das war aber richtig krass. Wir sind genial.
Wir sind fantastisch. So, ich leg mal auf, also im Sinne von,
so,
ich mach die Aufzeichnung zu Ende.
Mach mal genau, ich würde mal kurz pipi gehen, aber wir quatschen mal kurz.
Alles klar, ja, ich halte
alles klar.
Gleich. Ich muss auch noch fahren, bis gleich.